Wir unternehmen heute eine Reise im Äther, eine Zeitreise. Wir springen in das Jahr 1904. Das erste Patent für ein Radio von Guglielmo Marconi. Der bekommt dafür sogar einen Nobelpreis. Später wird die Erfindung dann aber Nikola Tesla zugeschrieben. Dafür müssen wir noch ein Stück zurück in der Zeit. 11 Jahre vorher erfindet Nikola Tesla den Resonanztransformator. Achtung, jetzt wird's kurz wissenschaftlich. Durch die ersten Resonanzschaltkreise wird ermöglicht, dass elektromagnetische Wellen so manipuliert werden, dass ein Signal mit enger, frei justierbarer Frequenz entsteht. Die Voraussetzung für eine effektive Funkkommunikation und Senderwahl des Radios ist geschaffen. 1893 dann führt Tesla in der Öffentlichkeit das System des Tesla-Transformators vor. Dieser ist mit einer Antenne verbunden und erzeugt Radiowellen, die drahtlos durch den Raum zur Antenne eines Empfängers übertragen werden. Im Empfänger sitzt ein weiterer Resonanztransformator, der die Radiowellen in eine Frequenz umwandelt und eine Gasentladungslampe zum Leuchten bringt. Ein Meilenstein für die Erfindung des Radios. Tesla kommt aber noch nicht darauf, dass die drahtlose Kommunikation in seiner Erschaffung drinsteckt. Das kombiniert dann Marconi. Wir reisen wieder in das Jahr 1903. Es gelingt die erste öffentliche transatlantische Kommunikation. Ein Austausch von Grußworten zwischen US-Präsident Theodore Roosevelt und König von England Edward IV. Das System wird von der Kriegsmarine übernommen und bis zum Ende des Jahres werden täglich Funkentelegramme zwischen Glens Bay und Poltou über 3840 Kilometer übertragen.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
Wir sind im Jahr 1923. Die ersten Worte on air in Deutschland. An den unterhaltsamen Zweck von Radio hatte vorerst noch niemand wirklich gedacht. Der Rundfunk wurde zu kommerziellen und militärischen Zwecken genutzt. Die Niederlande und USA waren dann Vorreiter vom Unterhaltungsrundfunk, bis 1923 eben Deutschland auch auf den Zug aufspringt. Ein Foxtrott wird aus dem Berliner Foxhaus gesendet. Skepsis gibt es damals allerdings noch von Seiten der Politik. Was würden die Massen mit dieser Technik anstellen, fragen sie sich. Hier kommt dann ein neuer Name ins Spiel, Hans Bredow. Er ist bei der Post für den Aufbau des Rundfunknetzes zuständig und hat die Vision, durch das Radio Unterhaltung und Bildung an das Volk zu bringen. Hans Bredow wird auch Vater des Rundfunks genannt. Schon vor 1923, als Deutschland on air geht, hat Bredow die Radiotechnik vorangetrieben. 10 Jahre früher fuhr er nach New York, um eine Vorrichtung aufzustellen und machte Versuche mit drahtloser Telefonie. An der Pressevorführung sollte er auch dabei sein, musste allerdings wegen eines Telegramms früher nach New York. Er war auf dem Dampfer George Washington und bekam da ein Funktelegramm. Sie pressten sich den Hörer ans Ohr und empfangen leise Musik. Dann bekam er eine Begrüßungsansprache von einem Stationsleiter an der amerikanischen Küste. So erzählt er das dem SWR. Dann kam der Krieg. 1917 steht Hans Bredow als Soldat an der Front und er ist in Gedanken aber immer noch beim Rundfunk. So entsteht dann der erste Soldatensender. Bredow verbreitet Programme von Soldaten, die zum Beispiel gut singen oder ein Musikinstrument spielen, in die Bunker. Er merkt zunächst gar nicht, wie lebensverändernd das für viele in den Schützengräben war. Jetzt überspringen wir wieder ein paar Jahre. Wir sind in 1919. Der Krieg ist zu Ende und Bredow wird zum Leiter des Reichsfunkwesens bei der Reichspost. Er wird angesehen als Fantast, der seine eigenen Lieblingsideen nachläuft und dementsprechend geht niemand auf seine Pläne ein, die er im Hauptausschuss der Nationalversammlung vorstellt. Also geht er an die Öffentlichkeit. Er trägt sich in der Berliner Urania vor, lässt Behörden, Wissenschaft, Presse und Industrie der Technik einladen und da das Unglück, die zusammengestellten Lautsprecher versagen und die Töne kommen nur verzerrt an. Nur darauf sind die Gäste fokussiert und nicht auf Bredows Vorführung der eigentlichen Technik. Ab dem Moment wird Bredow nur noch schief angeschaut. Sein Traum ist es, Radio zu machen für einsame Menschen, quasi Menschen, die einsamen Menschen ein neues Leben verschaffen. Für die damalige Welt ist es absolut absurd. Und Gäbe es damals Hans Bredow nicht, wer weiß, wie spät wir dann Rundfunk gehabt hätten. Er löst dann eben auch 1923 die Bedenken der Politik gegenüber dem Rundfunk. Radio hören sah dann damals so aus. Um eins zu bekommen, musste man es bei der Post genehmigen lassen. Die war für die Sende- und Empfangstechnik zuständig, weil Radiotechnik ja aus der Telegrafie kam. Jeder Besitzer eines Radios musste dann eine Gebühr bezahlen. In den darauf folgenden 10 Jahren wird Radio langsam zum Massenmedium und 1933 dann übernehmen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht über den Rundfunk. Es wird ordentlich Propaganda gemacht und die kommt im Volk übers Radio an. Das Radio ist jetzt im Volk festgesetzt und wir springen in das Jahr 1950. In Europa wird bis dahin hauptsächlich auf Mittelwelle gesendet. 1950 treten dann die in 1948 auf der Kopenhagener Wellenkonferenz verhandelten Beschlüsse in Kraft. In Deutschland bekamen wir nur schlechte Frequenzen, denn an der Konferenz waren wir wegen der Besetzung nicht teil. UKW hat anfangs wenige Hörer, weil Geräte, die UKW empfangen, damals recht teuer waren. Wir wissen aber alle vom Wirtschaftswunder in Deutschland und schnell haben viele Deutsche UKW im Haus. Mit der Einführung des Fernsehers 20 Jahre später bekam das Radio erneut eine ganz andere Bedeutung. Vorher hatten die Hörer auf Lieblingssendungen gewartet. Es gab nicht wirklich Lieblingssender. Verschiedene Wellen werden gestartet und Radio wird ein Medium, das uns durch den ganzen Tag begleiten kann. 1981 gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Bundesverfassungsgericht genehmigt den privaten Rundfunk. In Form von stadt- und landesweiten Radios starten die so richtig durch. Und schon sind wir beim nächsten Meilenstein. 1992 treffen sich regelmäßig ein paar junge Erwachsene in einem WG-Wohnzimmer in Ulm und planen die Gründung vom lokalen, nicht kommerziellen Radiosender, eurem Lieblingssender Radio Free FM. Und heute sitze ich hier im Free FM Studio und erzähle euch davon.
Radio Free FM.
Wow!